Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Focus Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Nachrichten- und Infomagazin von Radio Dreieckland am heutigen 1. Oktober 2013. Thematisch beschäftigen wir uns heute mit den Homosexuellen bzw. deren Situation in Weißrussland im Vorfeld der Olympischen Spiele im Nachbarland Russland. Außerdem haben wir mit Martin Häusling gesprochen, agrarpolitischer Sprecher der Grünen Fraktion im Europaparlament, über die anstehenden Änderungen im Saatgutverkehrsrecht und die gemeinsame europäische Agrarpolitik.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu den Focus Europa Nachrichten am 1. Oktober um 12.30 Uhr.
Deutschland lieferte noch 2011 Chemikalien an Syrien. Einer Aufstellung aus dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge wurden noch im ersten Halbjahr 2011 Ausfuhrgenehmigungen für sogenannte Dual-Use-Güter erteilt, die für zivile als auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Unter anderem wurde 2011 noch die Ausfuhr von Fluoriden genehmigt, die der Herstellung des Kampfstoffs Sarin dienen können. Derartige Stoffe sind nach der Dual-Use-Verordnung der Europäischen Union besonders genehmigungspflichtig. Zu diesem Zeitpunkt ging das syrische Regime bereits mit großer Gewalt gegen Demonstrantinnen vor. Außerdem war bekannt, dass Syrien der UN-Chemiewaffenkonvention nicht beigetreten war und ein aktives Chemiewaffenprogramm betrieb. Das Bundeswirtschaftsministerium kommentierte, man habe damals wie heute keine Erkenntnis gehabt, dass die chemischen Stoffe für die Produktion von Chemiewaffen eingesetzt würden. Schon als vor rund 2 Wochen bekannt wurde, dass Deutschland Lieferungen von waffenfähigen Chemikalien nach Syrien genehmigt hatte, musste das Wirtschaftsministerium einräumen, dass es keine Mittel habe, den Verbleib der Chemikalien zu überprüfen. Der Friedensaktivist und ehemalige Europaabgeordnete Tobias Pflüger kommentierte dies gegenüber Radio Dreieckland.
Dass das jetzt erst nach der Bundestagswahl rauskam, ist im Grunde genommen ein Zeichen, dass der Bundesregierung völlig klar ist, dass sie da mitschuldig ist und ist ein heftiges Eingeständnis. Ich meine, insofern ist im Grunde genommen die Indizienkette geschlossen. Der Beweis ist da, Deutschland ist offensichtlich mitschuldig.
Die norwegischen Konservativen wollen zusammen mit den Rechtspopulisten regieren. 3 Wochen nach den Wahlen in Norwegen will die konservative Partei Høyre mit der rechtspopulistischen Fortschrittspartei über eine Regierungskoalition verhandeln. Da die Parteien zusammen keine absolute Mehrheit haben, sollen die Christenparteien über die liberale Venstre eng mit der neuen Rechtsregierung zusammenarbeiten. Alle 4 Parteien hielten ihre Ziele in einer Vereinbarung fest. Dazu gehören eine repressive Asylpolitik, die Verkürzung der Väterzeit und die Einstellung von zusätzlichen Polizeikräften. Ölbohrungen in den Lofoten soll es hingegen nicht geben. Obwohl die Fortschrittspartei im Wahlkampf den Norwegern und Norwegerinnen höhere Zahlungen aus dem durch Öleinnahmen finanzierten Pensionsfonds versprochen hatte. Der rechtspopulistische Fortschrittspartei hatte bis 2006 der Massenmörders Breivik angehört, der 2011 77 Menschen aus rechten Motiven getötet hatte.
An der sizilianischen Küste sind gestern mindestens 13 Menschen ertrunken. Die Flüchtlinge hatten versucht, sich schwimmend ans Ufer zu retten, nachdem ihr Boot auf Grund gelaufen war. Insgesamt hätten sich nach Behördenangaben über 200 Flüchtlinge auf dem Boot befunden. Die meisten hätten sich ans Ufer retten können. Die Polizei nahm 2 Personen fest, bei denen es sich um Schlepper handeln soll. Medienberichten zufolge habe die Besatzung die Flüchtlinge mit Schlägen ins Wasser getrieben. Erst im August waren in Sizilien 6 Menschen ertrunken. Zur Gesamtzahl der Menschen, die bei der Flucht über das Mittelmeer ums Leben kommen, gibt es nur Schätzungen. Nach Angaben des UNHCR sind allein in der ersten Hälfte des Jahres rund 8000 Bootsflüchtlinge nach Italien gekommen.
Ungarn geht gegen Obdachlose vor. Das ungarische Parlament beschloss gestern ein Gesetz, demzufolge Obdachlose schlimmstenfalls mit Haftstrafen rechnen müssen, wenn sie an bestimmten öffentlichen Orten aufhalten. Obdachlose sollen sich prinzipiell nicht an Plätzen aufhalten dürfen, die zum ungarischen Weltkulturerbe gehören. Darüber hinaus können die Kommunen nach eigenem Ermessen obdachlosenfreie Zonen bestimmen. Das Gesetz kam auf die Initiative von Innenminister Sandor Pinter mit der Zweidrittelmehrheit der rechten Regierungspartei Fidesz von Regierungschef Orban zustande. Linke und liberale Oppositionsparteien forderten Staatspräsident Janos Ader auf, das Gesetz per Veto zu blockieren. Orbans Büro verteidigte das Gesetz, es sei, Zitat, hauptsächlich im Sinne der Obdachlosen, Zitat Ende, die auf öffentlichen Plätzen erfrieren könnten. Hunderte Ungarn und Ungarinnen folgten dem Aufruf der von Obdachlosen gegründeten Facebook-Gruppe »Die Stadt gehört allen« und demonstrierten vor dem Parlament gegen das Gesetz. Vor rund einem Jahr war ein ähnliches Gesetz vom ungarischen Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Die umstrittenen Änderungen in der ungarischen Verfassung machen die neue Regelung nun möglich. Sowohl die Verfassungsänderung als auch die Obdachlosenpolitik Orbáns belasten das Verhältnis von Ungarn zur Europäischen Union. Bisher gab es jedoch keinerlei Sanktionen.
Deutschland will Klimaschutz auf EU-Ebene ausbremsen. Gestern wurde ein deutscher Vorschlag zur Aufweichung der Klimaziele für Neuwagen bekannt. Demnach soll der Grenzwert für den CO2-Ausstoß für Neuwagen von 95 Gramm pro Kilometer erst ab 2024 gelten. In zähen Verhandlungen war zuvor in der EU ausgehandelt worden, den Grenzwert ab 2020 einzuführen. Die Autobauer bräuchten mehr Flexibilität, heißt es von der Bundesregierung. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament, Rebecca Harms, bezeichnete den deutschen Verstoß gegenüber Radio Dreieckland als verantwortungslos. Die Bundesregierung folge damit lediglich den Interessen von Daimler, Benz und BMW. Weiter sagte sie:
Schlecht und verantwortungslos am deutschen Vorgehen ist aber auch, dass es ein richtiger politischer Vandalismus ist. Es gibt eine Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat für das 2020-Ziel. Und seit diese Verständigung stattgefunden hat, versucht Deutschland unablässig, zum Teil mit politisch völlig unakzeptablen Mitteln, auch mit Erpressung, eine Sperrminorität im Rat gegen diesen Vorschlag zu organisieren.
Seit der gesetzlich verordneten Homophobie und dem Verbot der sogenannten Propaganda von Homosexualität bzw. von nicht traditionellen sexuellen Beziehungen unter Minderjährigen im Juni ist das Bedrohungspotenzial vor allem für schwule Männer in Russland massiv gestiegen. Die Regierung Putins duldet die Gewalt gegen angebliche Pädophilie stillschweigend. Anfang August erkannte Deutschland zum ersten Mal einen LGBT-Flüchtling aus Russland an. Vergangenes Wochenende wurde im griechischen Olympia die obligatorische Flamme entfacht, welche die nächsten 23 Tage durch Russland nach Sotschi unterwegs sein wird. Die Olympischen Winterspiele werden vom 7. bis zum 23. Februar 2014 dort ausgetragen. Quartera e.V., der Verein russischsprachiger Schwuler, Lesben, Bisexueller und Transgender in Deutschland, verfolgt mit Sorge die Vertiefung der anti-homosexuellen Politik in Russland und weiteren Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Er fordert die internationalen Sportverbände auf, geschlossen und kompromisslos gegen Diskriminierung einzutreten und die Sportler und Sportlerinnen in ihren Stellungnahmen gegen Homophobie und Diskriminierung zu unterstützen. Am 1. August sendete die deutsche und georgische Redaktion von Radio Dreieckland zusammen mit der Schwulen Welle und sprachen mit Dima aus Weißrussland über die Situation von Homosexuellen dort.
Hier die Schwule Welle mit Radio Ech und der georgischen Redaktion am Donnerstagabend. Und die liebe Kollegin von Radio Ech, der russischen Redaktion, hat jetzt einen Interviewgast.
Hallo Dima, vielleicht könntest du ein bisschen uns erzählen über deine Erfahrung in Weißrussland. Wie ist es jetzt dort?
Guten Abend, Peter, zuerst. In Weißrussland, glaube ich, im Vergleich mit Russland ist das jetzt gerade nicht so dramatisch. Schon wenigstens dadurch, dass solche Gesetze werden dann bei uns noch nicht verabschiedet. Man weiß ja, wir haben da viel mehr andere Probleme. Allerdings ist die Lage von Schulen ist ja auch nicht so beneidenswert. Die Öffentlichkeit, wie überall in Osteuropa, ist noch nicht bereit. Die Schwulen dürfen auf der Straße, so wie überall in Osteuropa, sich nicht offen verhalten, dürfen sich nicht umarmen, nicht mal küssen. Die Partys, sowas gibt es in Minsk wirklich nicht. In Minsk ist die Hauptstadt von Weißrussland, hat 2 Millionen Einwohner und wirklich ist das schon fast lächerlich. Es gibt nur 2 Clubs, die wirklich nur am Wochenende aufhaben und wo man hingehen kann und einfach sich ausleben, aber ja, selbst die Partys, die werden permanent kontrolliert und die Polizei kommt und schreibt alle Personalien auf und allen Leuten, die dort anwesend sind. Natürlich läuft alles nicht offiziell unter Schwulenhass. Die Polizei sucht immer irgendwelchen Ausreden wie, ja, es wurde uns berichtet, hier werden Drogen konsumiert. Aber ehrlich, also kann man wirklich jeder Party dicht machen. Was noch schlimmer ist, also ja, ich habe es mal erlebt, es ist schon irgendwie lustig und skurril. Um wirklich einen sicheren Ort zu finden, versuchen die Schwulen und Lesben in Minsk, sind die beiden Communities wirklich sehr, also gehen zusammen und sie versuchen Partys zu organisieren und die Einladungen werden wirklich untereinander verteilt per SMS und es ist schon eine ganz spezielle Atmosphäre, aber du kannst nie sicher sein, dass auch die Partys nicht kontrolliert werden.
Aber wie ernst können wir dann die Meldungen in der Presse nehmen, dass zum Beispiel, es waren jetzt mehrere Meldungen, dass Lukaschenko will Homosexualität wieder strafbar machen?
Ich habe noch nie gehört, so gesetzlich, dass da, bisher nicht gehört, dass da gesetzlich irgendwelche Maßnahmen getroffen werden, aber ich kann wirklich ganz gut erwarten, dass sowas kommt, vor allem nachdem Russland so ein Rückwärtssalto gemacht hat und wirklich alles verbietet und nach allen diesen Aussagen von Lukaschenko, die schon einmal um die Welt gegangen sind. Könnt ihr erinnern, dass Lukaschenko nach dem Besuch von Guido Westerwelle gesagt hat, ja, wenn ich mir das anschaue, dann ist es lieber ein Diktator sein als ein Schwuler. Ja? Oder irgendwie, wenn er sagt, bei den Frauen, da sind wir Männer daran schuld und da haben wir was falsch gemacht. Aber bei schwulen Männern, oh Gott, die sind verloren, das geht gar nicht.
Fühlst du dich auch so verloren als Homosexueller?
Nee, in Deutschland auf gar keinen Fall. Also wenn man 2 Länder vergleicht, ja, es geht gar nicht im Vergleich mit Russland und Osteuropa. Aber hier darf man vielleicht ja nicht sofort sich da als schwul positionieren, aber die Gesellschaft, die Öffentlichkeit ist schon wirklich viel toleranter.
Hast du Angst, wenn du nach Weißrussland gehst zu Besuch?
Nee, also da ich zeige meine Sexualität dort nicht und ich glaube nicht, dass das der Grund sein könnte, warum ich das hatte, dann bei mir merkt man nicht sofort und also alle Freunde sagen, also wie dumm, dass ich nicht anhören mag, aber da bin ich ja in dem Sinne noch entspannt. Aber wie gesagt, bei solchen Partys, da juckt bei mir auch irgendwas drin, da weiß ich auch nicht, wofür darf man hier jetzt hingehen. Ich will jetzt wirklich gar keine Probleme haben.
Unsere Kollegin Maike hat sich heute Vormittag mit Martin Häusling, agrarpolitischem Sprecher der Grünen Fraktion im Europaparlament, über die agrarpolitischen Entwicklungen auf europäischer Ebene unterhalten. Am gestrigen Montag wurde im Europaparlament unter anderem über den Kompromissvorschlag zur europäischen Agrarpolitik abgestimmt. Die Subventionszahlungen an europäische Landwirte und Landwirtinnen ist der größte Posten im Budget der Europäischen Union. Die Unterhändler von Parlament, Kommission und Rat hatten in der vergangenen Woche einen Verhandlungserfolg vermeldet. Wie hat sich gestern das Parlament dazu verhalten?
Also gestern haben wir abgestimmt über die jetzt ausverhandelten Details der Agrarreform. Da gab es ja eine Vereinbarung zwischen Parlament, Rat und Kommission. Das wurde gestern im Ausschuss mehrheitlich zugestimmt. Ich muss eigentlich sagen, ohne unsere grünen Stimmen, weil wir diese Agrarreform in wesentlichen Teilen für nicht ausreichend halten. Das ist ein fauler Kompromiss an vielen Stellen. Und wir konnten das aber jetzt nicht aufhalten. Und nach der Abstimmung gestern im Ausschuss geht es dann im November ins Parlament. Da kann man vielleicht noch mal was korrigieren. Das ist unsere vage Hoffnung. Gestern ging es dann halt auch davor um das Saatgutrecht. Das steht jetzt noch an. Das wollen wir noch bis zu den kommenden Wahlen vielleicht durchbekommen. Dass man das Saatgutrecht in Europa soll neu reguliert werden. Der Ansatz ist vielleicht gut. Man fasst viele Verordnungen zusammen und macht daraus eine Verordnung. Aber das Risiko dabei ist, dass wir dann etwas regeln, was zulasten der kleinen und der Öko-Saatgutproduzenten geht.
Man macht eine Verordnung. Haben die Einzelstaaten dann auch gar keinen Spielraum mehr?
Also jetzt läuft das gesetzliche Verfahren. Das heißt, natürlich können die Mitgliedstaaten jetzt sich auch einbringen ins Gesetzgebungsverfahren. Es gibt natürlich berechtigte Kritik an der Vorlage der Kommission. Nach dem Motto, wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, einer Verordnung für 28 Mitgliedstaaten, dann werden vielleicht hier und da Sachen nicht so gut geregelt, wie sie vielleicht auf nationaler Ebene geregelt werden können. Das heißt, wir plädieren eigentlich dafür, jetzt zwar Sachen zu vereinheitlichen, aber nicht alles in Brüssel zu zentralisieren. Das Saatgutrecht in Europa hat verschiedene Ursprünge. In Deutschland haben wir zum Beispiel ein sehr liberales Saatgutrecht, oder sagen wir mal so, es wird sehr liberal ausgelegt. In anderen Ländern wird es sehr restriktiv gehandelt. Und wenn das vereinheitlicht würde, sagen wir, dass wir gemeinsame Regeln haben, da habe ich nichts gegen. Aber keine zentrale Erfassung, keine zentrale Meldung in Brüssel und keine zentralen Kriterien, die dann für alle gelten, ob die jetzt Bio-Saatgut für den Obst, fürs Gemüse oder für Obst, das geht zu weit. Da sind wir nicht mit einverstanden.
Jetzt gehen wir nochmal auf die GAP ein. Du hast gerade gesagt, es gab keine Zustimmung der Grünen, da diese Reform nicht ausreichend ist. Inwiefern ist sie nicht ausreichend, eurer Meinung nach?
Ja, wir haben letzte Woche nochmal Trilog gehabt. Das heißt, da haben sich nochmal Rat, Parlament und Kommission zusammengesetzt. Da wurde ein wesentlicher Teil der Agrarreform, ein wesentlicher Vorschlag vom Rat abgelehnt, von den Mitgliedstaaten und weg von Deutschland, dass man Zahlungen an größere Betriebe einschränkt. Wir hatten vorgeschlagen vom Parlament, das ist auch eine sehr große Grenze, gebe ich zu, dass bei 300.000 Euro Schluss ist bei Zahlungen und dass bei 150.000 Euro schon kräftig gekürzt wird. Das ist abgelehnt worden. Rausgekommen ist, dass nur noch 5% der Zahlungen ab 150.000 Euro gekürzt werden. Das ist jetzt kein Signal für eine kleinbäuerliche Landwirtschaft, sondern das ist eher das Signal an die Großen, dass sie noch für noch mehr Wachstum und noch mehr Flächenerwerb noch belohnt werden. Das setzt völlig falsche Signale. Wir haben 13 Millionen Bauern in der Europäischen Union und davon sind gerade mal 0,2% in einer Größenordnung, die man als wirklich Großbetriebe bezeichnen kann, aber die kassieren gut 20% der Prämien. Und dieses Missverhältnis hätte man auflösen können. Da gab es aber keine Bereitschaft zu von Mitgliedstaaten, vor allem vorneweg von Deutschland, von England oder von Tschechien, die sich ganz vehement hinter die Großbetriebe gestellt haben. Deshalb haben wir gesagt, das können wir eigentlich nicht mittragen, denn die Großen noch mehr zu füttern mit EU-Mitteln macht eigentlich keinen Sinn.
Jetzt ist ja auch hier als eines der Ziele, Transparenz zu schaffen und Kosten in der Verwaltung zu reduzieren. Ging es denn auch um überhaupt um inhaltliche Dinge?
Also es ging ja im Wesentlichen auch darum, dass wir in der Agrarpolitik grüner machen. Das ist zum Teil gelungen. Also jeder Landwirt muss demnächst 5% seiner Fläche, müssen ökologische Vorrangflächen sein. Das heißt, da darf er nicht mehr intensiv mit Chemie rein, obwohl da müssen einige Details noch geklärt werden, aber das ist schon mal ein Fortschritt. Denn ein Ziel der Agrarreform war ja auch die Biodiversität, die ja durch die Landwirtschaft ziemlich stark gefährdet ist, zu verbessern. Das ist zumindest mal ein Ansatz in die richtige Richtung. Alle anderen Punkte des Greenings sind eher schwach, aber ob das jetzt am Ende des Tages dazu führt, dass weniger Bürokratie für die Bauern anfällt, das wage ich mal ernsthaft zu bezweifeln. Das ist immer ein frommer Wunsch in Brüssel. Die Regelungen werden nachher natürlich für die Landwirte auch ein bisschen mehr Aufwand bedeuten, das ist richtig. Aber damit müssen die Bauern am Ende auch leben, weil die Devise war ja öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Und wenn die Bauern jetzt Umweltleistungen erbringen, muss das natürlich kontrolliert werden. Und die Bauern müssen ja jetzt schon eine Menge Gesetze einhalten, das ist richtig. Aber das kann man, glaube ich, auch verlangen, wenn man sieht, dass wir immer noch 40% des EU-Gelder in die Landwirtschaft stecken. Dann kann man das auch von der Landwirtschaft erwarten, dass sie sich dann Kontrollen unterwerfen.
Wenn wir jetzt auf kleine Höfe gucken, dann sehen wir, dass die mehr und mehr gezwungen sind, eigentlich ihr Metier aufzugeben. Die meisten Bauern sind über 60, habe ich letztens gehört. Also das, was gestern dabei rauskam, wird vielleicht dem Höfesterben jetzt eher nicht entgegenwirken? Oder wie ist der Schluss?
Also wir können nicht mit der europäischen Politik, wie andere Länder auch, grundsätzlich jetzt den Strukturwandel gänzlich verhindern. Das wird nicht funktionieren. Wir können natürlich kleineren Betrieben mehr Chancen bieten. Und wir können auch mehr Jungbauern Chancen bieten. Und jetzt in dieser Regelung ist es so, dass man jedem Junglandwirt, also der neu anfängt, der bekommt eine zusätzliche Prämie. Der kann auch Investitionsbeihilfen bekommen, damit er dann in die Landwirtschaft starten kann. Also das ist schon mal ein großer Vorteil in dieser Reform, dass man da den Junglandwirten jetzt Unterstützung gibt. Aber natürlich ist es so, dass gerade die kleinen Betriebe in Süddeutschland vor allem ja Schwierigkeiten haben, Hofnachfolger zu finden. Weil wenn man woanders besser mehr Geld verdienen kann, ist es natürlich die Frage, ob sich junge Landwirte das antun, 365 Tage im Jahr zum Beispiel Kühe zu melken. Das ist eine Herausforderung. Und das kann am Ende nicht nur übers Geld geregelt werden, sondern an Landwirtschaft muss man dann auch wirklich Spaß haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann helfen die dicksten Prämien nicht.
Jetzt habe ich noch eine Frage zur Saatgutregulierung. Da gab es jetzt eine Petition mit Unterstützung aus 16 Ländern. Geht das jetzt auch an die Kommission? War der Zuspruch so groß?
Also es ist schon ordentlich Druck im Kessel. Das fing ja, als die Debatte vor einem halben Jahr anfing, wurde ja sehr deutlich, als es dann mal hieß, die EU will den Gärtnern das Saatgut quasi aus dem Garten nehmen. Das war natürlich überzogen, aber Saatgut ist natürlich ein hochsensibler Bereich. Mit Saatgut fängt Landwirtschaft im Grunde genommen ja an. Und wer den Saatgutmarkt beherrscht, der beherrscht natürlich auch in weiten Teilen das, was angebaut wird, was nachher auch dann geerntet wird. Und was das für Biodiversität bedeutet und auch für die Wahlmöglichkeiten der Landwirte, das ist schon ziemlich viel. Und deshalb sind viele Bürger sehr besorgt. Und wir haben schon zig Mails, bevor die Vorlage überhaupt auf dem Tisch war. Wir hatten auch natürlich diese Resolution zur Kenntnis genommen. Wir haben aber, das muss ich natürlich jedem Bürger auch sagen, jetzt genügend Zeit, dass sich Bürger auch einbringen können über ihre Abgeordneten, über alle Abgeordneten, über die Regierung, auch die Landesregierung, dass sie sich ins Verfahren hier in Brüssel jetzt auch reinhängen, dass wirklich die Bürger, die Interessen der Kleinbauern auch ernst genommen werden in dieser Reform. Sonst wird das passieren, was bei vielen anderen Sachen passiert. Das Geschäft machen hier die Großen miteinander aus und diejenigen, die es eigentlich betrifft, die sind nicht dabei. Das muss man wirklich verhindern. Und es ist jetzt wirklich ein Anliegen jedes Bürgers, sich hier an die Abgeordneten zu wenden und sagen, so ein Saatgutrecht wollen wir nicht, sondern wir wollen eins, was eher die Vielfalt stärkt und nicht noch die Einfalt mehr fördert.
Soweit Martin Häusling, agrarpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament. Und damit endet auch das Fokus Europa-Magazin für heute, den 1. Oktober 2013. Im Studio für euch von Radio Dreieckland war Fabian. Die Musik kam von Sascha Pankow und jetzt kommt noch Pornophonic mit Sad Robot.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.